Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie jetzt ganz herzlich zur Sendung aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Hören Sie gleich eine Predigt von Marcel Malgo mit dem Thema Gemeinde Jesu auf der letzten Wegstrecke, Teil 1. Vorher hören Sie noch ein Instrumentalstück von Robert Roos. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Das Thema wurde angekündigt, Gemeinde Jesu auf der letzten Wegstrecke. Ich lese Ihnen einen Vers vor aus dem 1. Johannesbrief. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen, daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. 1. Johannes 2, Vers 18. Johannes hat diese Worte, sagen wir, vor etwa 1950 Jahren geschrieben oder gesprochen. Wie aktuell müssen sie heute sein? Er sprach damals über die letzte Stunde, Antichristen. Wie aktuell ist das Ganze heute? Heute befinden wir uns mehr denn je in der letzten Stunde. Darüber wird ja hier viel gesprochen und ich denke, das ist ein Thema, was uns allen im Herzen brennt. Was ist jetzt bezeichnet für die letzte Stunde? Gemeinde Jesu auf der letzten Wegstrecke. Was ist bezeichnet für diese letzte Wegstrecke? Dass absolute Ruhe herrscht, dass kein Kampf da ist, dass man behaglich beieinander sitzt, um zu warten, was geschieht, dass man seine Hände falten kann, in den Schoß legen kann und sagen kann, Herr, es kommt doch alles so, wie du das willst. Natürlich ist das nicht das Wesen der letzten Stunde. Das Gegenteil ist der Fall. Unruhe und Kampf kennzeichnen diese letzte Stunde. Warum? Wir haben es gelesen. Johannes hat es gesagt, vor etwa 2000 Jahren, weil viele Antichristen gekommen sind. Da kann doch keine Rede von Ruhe sein. Und deshalb müssen wir uns unbedingt warnen lassen vor jeder falschen, frommen Ruhe. 1. Thessalonicher 5, Vers 3, wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen wie die Wehen einer schwangeren Frau und sie werden nicht entfliehen. Paulus spricht hier über das Kommen des Herrn, die letzte Stunde, und er warnt eindrücklich davor, dass wir nicht einschlafen, dass wir nicht in eine falsche Ruhe kommen, dass wir lässig werden. Nein, es gibt keine Ruhe, zumal die letzte Stunde die Stunde der Antichristen ist. Da müssen wir ganz nüchtern sein. Bevor der Antichrist kommt, kommen Antichristen. Es ist ihre Stunde. Und deshalb sind wir manchmal auch so angefochten. Das verspürt die Gemeinde Jesu. Übrigens auch Paulus spricht über diese negative Erscheinung der Endzeit. Das kennen Sie alle. 2. Timotheus 3, 1 bis 5. Das sollst du wissen, Timotheus. In den letzten Tagen werden schlimme Zeiten kommen. Die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Weshalb wissen wir, dass Paulus hier über Antichristen spricht? Und nicht einfach über ungläubige Menschen aus dieser Welt. Er sagt in Vers 5, sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Das ist der antichristliche Geist. Das ist antichristlich. Es wird der Eindruck erweckt, als ob man auf der Seite von Christus steht. Und im Grunde genommen ist das Gegenteil der Fall. Man steht nicht auf der Seite von Christus. Man erweckt den Anschein. Jawohl, wir gehören zu euch, wir gehören zu Jesus, wir sind Christen, es sind keine Christen. Und das wird ja auch der Antichrist selber machen, wenn er auftreten wird. Er wird sich vortun wie Christus, er wird Frieden schaffen, er wird sehr gut reden können, er wird Dinge tun, die Menschen werden erstaunt sein, was er alles vermag. Sie werden ihn lieben, ja. Er wird groß sein. Er wird Dinge tun, wo man sagen könnte, ist das nicht von Jesus? Es ist nicht von Jesus. Denn danach wird er sich entpuppen als der Sohn des Teufels. Also, diese unsere Zeit, in der wir leben, vielleicht müssen Sie das ganz neu zur Kenntnis nehmen, ist alles andere als eine ruhige Zeit, zumal Antichristen unter uns sind. Sie sind da. Sie sind da. Vielleicht sogar unter uns, ich weiß es nicht. Die Frage ist immer wieder, sind alle gerettet, die jeden Sonntag hier sitzen? Sind wir es? Sind wir dabei, wenn Jesus kommt? Sind wir wirklich wiedergeboren, eine neue Kreatur? Oder sind da einige, die so einfach mitlaufen, vielleicht schon jahrelang, christlich angehaucht, aber nie zu Jesus gekommen? Das sind Antichristen. Sie haben den Schein eines gottseligen Lebens, aber deren Kraft verleugnen sie. Nun ist es sehr einseitig, wenn ich jetzt nur sage, unsere Zeit ist eine dunkle Zeit und so weiter. Man muss nicht immer ins negative Horn blasen. Nein, es gibt natürlich auch etwas anderes. Und das ist etwas, was Kinder Gottes immer wieder erfreuen darf. Johannes 16, Vers 33, ein Wort, was ich hier schon 100-mal zitiert habe, ganz bestimmt. In der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Diese Wahrheit dürfen wir immer wieder als Siegeszeichen, wie ein Panier, in die Höhe halten, wenn wir die Not und den Kampf verspüren, diese Zeit, wenn es uns selber manchmal ganz Wind und Weh ist im Herzen, weil wir manchmal nicht wissen, Herr, wie muss das alles weitergehen? Dann sollten Sie das proklamieren. Größer als der Helfer kann die Not nie sein. Johannes sagt es zwar, es sind viele Antichristen gekommen. Das ist ein Kennzeichen der letzten Zeit. Gemeinde Jesu auf der letzten Wegstrecke. Aber größer als Jesus ist nichts. Auch Tausende von Antichristen nicht. Auch was sich gegen uns steht, sich aufstellt gegen uns. Es ist nichts größer als Jesus Christus. Wir sind zwar in dieser argen Welt, aber wir haben den Sieger von Golgatha auf unserer Seite. Deshalb sagt Johannes in 2. Johannes 4, Vers 4, Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Ich denke, das muss 1. Johannes 4, Vers 4 sein. Ihr habt jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Aber wir verspüren gerade in dieser Zeit den Geist von unten wie ein Hauch aus der Hölle. Man verspürt das einmal mehr, einmal weniger. Und manchmal kann es einem etwas bange werden. Aber Jesus hat gesagt, und das möchte ich einfach neu in den Raum legen, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Sie müssen den Sieg Jesu immer wieder aussprechen, proklamieren, bezeugen. Wenn es ihnen ganz Wind und Weh ist im Herzen, dann müssen sie sich aufraffen und sagen, Jesus ist Sieger. Er hat die Welt überwunden. Ich kann mich erinnern, unser Vater hat uns das immer wieder gesagt, auch in den Predigten hat er das gesagt, dass wir es proklamieren müssen, sagen müssen, laut sagen müssen, Jesus ist Sieger. Gerade dann, wenn es einem so gar nicht siegeshaft ums Herz ist. Aber wir leben also, wie gesagt, in der letzten Stunde und wir könnten es so sagen, schon seit geraumer Zeit ist es Abend geworden. Ich denke, wenn man das so sagen darf, so zeitlich, wir leben in den letzten Tagen, in den letzten Stunden, die Sonne ist untergegangen, es ist schon Abend geworden, ja. Die Nacht ist noch nicht ganz eingebrochen, aber wir sind ganz nah davor, dass die Nacht einbricht, dass es zu Ende ist, dass die Kinder Gottes entrückt werden und dass diese Welt gerichtet wird. In dieser Zeit leben wir. Abend, ja, heißt geschichtlich gesagt der Abend dieser Zeit. Und wir fragen uns vielleicht immer wieder, was bringt jetzt dieser Abend noch? Die Stunden, die wir jetzt noch da sind, die heilsgeschichtlichen Stunden, was bringen sie uns noch? Was können wir alles erwarten? Ich möchte Ihnen jetzt versuchen, eine Antwort zu geben aus dem Johannesevangelium, wo wir ganz klar sehen, was uns erwartet in diesen letzten Stunden. Gemeinde Jesu auf der letzten Wegstrecke. Jetzt bitte ich Sie, dass Sie aufschlagen, Johannes Kapitel 6. Johannes Kapitel 6 finden wir die Jünger Jesu einsam und allein auf dem See von Tiberias. Ja? Also das sind Jünger Jesu in einem Schiff, allein. Da heißt es Johannes 6, Vers 16 bis 18, am Abend aber gingen seine Jünger hinab an den See, stiegen in ein Boot und fuhren über den See nach Kapernaum. Es war schon finster geworden und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Und der See wurde aufgewühlt von einem starken Wind. Ich glaube, diese Botschaft, diese Verse, das ist eine fantastische prophetische Schau auf unsere Zeit. Eine gewaltige Botschaft. Eine prophetische Schau für unsere Zeit. Schauen Sie, Vers 16 und 17. Am Abend gingen seine Jünger hinab an den See, stiegen in ein Boot, fuhren über den See nach Kapernaum. Was geschieht hier? Was geschieht hier? Also, es ist Abend geworden, ja? Es wird dunkel. Die Unsicherheit der Nacht kommt über die Jünger Jesu. Als ob dies noch nicht genug war, stiegen sie jetzt in ein Schiff und fuhren in die dunkle Nacht hinaus. Das ist ein deutliches Bild unserer Zeit, die Zeit der letzten Stunde, die Zeit, die viele Antichristen hervorbringt. Schauen Sie, ich habe schon gesagt, Finsternis, Unsicherheit sind Kennzeichen unserer Tage. Finsternis und Unsicherheit ist es, die Menschen dieser Welt beängstigt. Viele werden in den Selbstmord getrieben, da gibt es erschütternde Beispiele. Und es ist natürlich so, wir wollen nüchtern sein, wer Jesus heute nicht kennt, wer Jesus nicht hat, muss sich fürchten und ängsten. Der muss verzweifeln. Es ist eine dämonische Zeit, in der wir leben. Eine Zeit voller Verwirrung. Eine Zeit, wo das Böse enorme Ausmaße angenommen hat. Eine Zeit, wo Unsicherheit das Hauptproblem ist. Das ist unsere Zeit. Wenn Jesus über sein Kommen in großer Kraft und Herrlichkeit spricht, dann sagt er unter anderem, ja, unter anderem, die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Lukas 21, 26. Natürlich, er spricht hier über sein Kommen in großer Kraft und Herrlichkeit. Das ist nicht die Entrückung. Aber schon heute kann man diese Angst, von der Jesus spricht, verspüren. Man verspürt das. Das sind die Wehen, die sind schon da. Diese Angst hat sich bereits gelegt wie eine lähmende Kraft über diese Welt, über die Menschen. Die ganze Schöpfung ist daran unterworfen. Deshalb sagt Paulus, Römer 8, Vers 19, das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Und schauen Sie, ich will es Ihnen einfach noch einmal sagen, wir Christen können dem auch nicht entfliehen. Wir sind da mittendrin. Ich sage nicht, dass wir dem Geist der Angst unterworfen sind. Nein, wir sind ihm nicht ausgeliefert, aber wir stecken mittendrin. Den Hauch aus der Hölle, der umweht uns Tag für Tag. Und das sagt Jesus ja auch in dem Wort, was ich gelesen habe. In der Welt habt ihr Angst, ja? Das ist einfach so. Er sagt nicht, ihr Christen habt nie Angst. Das wäre Blödsinn. Wir haben Angst. Wir verspüren das. Es geht uns manchmal an die Substanz. Aber er sagt, wer mich kennt, der hat den Sieg auf seiner Seite. Denn ich habe die Welt überwunden. Das ist der Unterschied zwischen uns und den Kindern dieser Welt. Die Angst der Welt ist berechtigt. Sie ist berechtigt. Die Tränen sind berechtigt. Die Verzweiflung ist berechtigt. Aber wenn uns die Angst beschleicht oder Trauer, ist Jesus da. Ich habe die Welt überwunden. Aber wir haben damit zu tun, mit diesem antichristlichen Geist. Und eben, zurück zu unserem Text. Das zeigt uns dieser Text, ja, prophetisch. Johannes 6, 16 und 17. Als es Abend war, gingen seine Jünger hinab an den See, stiegen in ein Boot und fuhren über den See nach Kapernaum. Es war Abend, ja, es war dunkel. Und wer steigt jetzt da in ein Boot, um noch tiefer in diese finstere Nacht hineinzurudern? Jünger Jesu. Jünger Jesu. Wenn Jesus gewollt hätte, dass das nicht geschehen sollte, hätte er das verhindert. Dann hätte er gesagt, du, ihr nicht. Ich schicke euch doch nicht in diese Finsternis hinaus. Ihr bleibt jetzt bei mir. Nein, er hat das nicht verhindert. So ist es heute mit uns, mit den Christen dieser Zeit. Jesus hat nicht hier irgendwo auf der Erde einen Himmel geschaffen, einen kleinen Himmel, wo wir seine Kinder einen Schlupfwinkel haben, bis dass er kommt. Das ist nicht so. Er hat uns in diese schlimme, dämonische Welt gestellt und da werden wir bleiben, bis dass er kommt. Aber er hat uns nicht einfach so da hineingestellt. Er hat uns einen Schutzbrief gegeben, nämlich seinen Sieg über diese Welt. Und einmal werden wir wohlbehalten bei ihm ankommen. Aber jetzt, und das ist das Kennzeichen der Gemeinde Jesu auf der letzten Wegstrecke, jetzt befinden wir uns manchmal in so Unsicherheiten, äußerlich Ängste, Widerwärtigkeiten. Die Jünger Jesu auf dem See, es ist dunkel, Unsicherheit. Aber wir werden einmal wohlbehalten bei ihm ankommen, trotz mancher Widerwärtigkeit. Und jetzt schaut euch mal den Text genau an, Johannes 6, Vers 16 und 17. Also, sie ruden in die dunkle Nacht hinein. Sie begeben sich in große Unsicherheit. Das ist das Kennzeichen dieser Zeit, ja? Aber sie hatten ein ganz besonderes Ziel. Welches Ziel? Wissen Sie es? Kapernaum. Johannes 6, 16, 17. Am Abend gingen seine Jünger hinab an den See, stiegen in ein Boot und fuhren über den See nach Kapernaum. Was war denn so besonders an diesem Kapernaum? Oder wie man das übersetzt, diesem Dorf des Nahum. Ist nicht meine Weisheit, das habe ich aus einem Buch. Ja? Was war so besonders an diesem Ort? War das nicht ein normales Fischerdorf, Kapernaum? Doch, Kapernaum war ein normales Fischerdorf. Trotzdem hatte dieses Dorf etwas ganz Besonderes an sich. Und schauen Sie hier, hier kommt dieses prophetische Licht, was scheint auf unsere Zeit. Markus 2, Vers 1, da heißt es, nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Jesus. Eine holländische Übersetzung sagt hier, ich übersetze ins Deutsche, und als er wieder nach Kapernaum gekommen war, hörte man nach einigen Tagen, dass er zu Hause war. daheim. Hermann Menge. Diese Übersetzung bestätigt, dass Hermann Menge erklärt, dass die Worte, dass er im Hause war, nichts anderes bedeuten, als dass er in Kapernaum daheim war. Jesus wohnte dort eine Weile. Und tatsächlich, Kapernaum war während Jesu Erdenwandel sein Zuhause. Matthäus 9, Vers 1. Seine Stadt wird sie da genannt. Seine Stadt. Und deshalb heißt es auch in Matthäus 4, Vers 13, er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt. So, jetzt, beachtet die Jünger. Sie ruhten in die dunkle Nacht hinein oder hinaus. Sie begeben sich in große Unsicherheit. Sie gingen Schwierigkeiten entgegen. Der See war unruhig, aber sie waren auf dem Weg wohin? Nach seiner Stadt, seinem Haus, da wo er wohnte, Jesus Christus, Kapernaum, das war ihr Ziel. Das war ein hoffnungsvolles, herrliches Ziel, das sie vor sich hatten. Und das ist unser Ziel, was wir vor uns haben. Finsternis und Unsicherheit sind Kennzeichen dieser Zeit, dieser Tage. Johannes sagt es, es sind viele Antichristen in diese Welt hinausgegangen. Das sagt er vor etwa 2000 Jahren. Wie viel mehr ist es heute der Fall? Unsere Zeit ist eine dämonische Zeit. Unsere Zeit ist voll Verwirrung. Das Böse hat enorm zugenommen. Aber, und auch wenn Sie das wissen, das sollten Sie sich immer wieder neu einreden. Wir sind alle, insoweit wir wiedergeboren sind, auf dem Weg nach Kapernaum, nach dem himmlischen Jerusalem. Gerade auf diesem Weg, ja, auf diesem Weg, dem Weg, der ihnen manchmal so schwer scheint, gerade auf diesem Weg sind sie unterwegs zur himmlischen Behausung. Denken Sie doch einmal an das, was Jesus sagt. Breit ist der Weg, der zum Verderben führt. Viele gehen auf diesen Weg. Schmal ist der Pfad, der zum Leben führt. Wenige sind es, die ihn finden. Der schmale Pfad ist so schmal, hören Sie gut zu, dass nur zwei Platz haben nebeneinander und das sind Sie und Jesus. So schmal ist der schmale Pfad. Und so kann es manchmal Christen ergehen. Sie können eine glückliche Ehe haben. Sie können ein gesegnetes Heim haben. Sie können wirklich Segen haben in ihren eigenen vier Wänden. Aber manchmal kann ein Christ so angefochten sein. Durch mancherlei Dinge, die über ihn kommen. Das ist ein Kennzeichen unserer Zeit. Das ist die Unsicherheit. Das ist das, in dem wir heute leben. Das ist der Weg, auf dem wir uns begeben, Richtung Heimat. Und wir sollten immer dann, wenn es uns ganz fest an die Substanz geht, sollten wir immer daran denken, was ist mein Ziel? Was ist mein Ziel? Kapernaum. Es ist dunkel, ich habe Anfechtungen, ich blicke im Moment nicht durch, ich habe viele Fragen, niemand kann sie beantworten, aber da drüben liegt Kapernaum. Ich bin auf diesem Weg, auf dem Weg nach Kapernaum. Heimat, wo Jesus wohnt. Wie bewegend sind Jesu Worte über dieses Heim, Heimat, dieses ewige Haus, was er für uns bereitet hat. Das himmlische Kapernaum. Wie bewegend sind seine Worte, wenn er darüber spricht, was er für uns macht, wenn wir einmal drüben angekommen sind. Johannes 14, 1 bis 3. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Wieder dieses Wort. Ja, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ja. Und hier erklärt er das jetzt. Warum darf ich getrost sein? Dann sagt er, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Ah, Kapernaum, wo Jesus wohnt. Die andere Seite. Was sagt er? Das sind viele Wohnungen. Das ist nicht nur meine Wohnung. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es dann euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Nein, wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, wo ich bin. Hören Sie es? Hier strahlt die fürsorgende, bewahrende Liebe des Heilandes hervor. Dieselbe fürsorgende Liebe, wie sie uns entgegengekommen ist aus Johannes 16, 33. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und schauen Sie, der Sieg Jesu ist nicht letztendlich der, dass wir sagen, in den Anfechtungen hilft er mir, trägt mich hindurch. Das ist das eine. Aber das ist nicht das Letzte. Der Sieg Jesu besteht darin, dass ich weiß, in diesen Anfechtungen bin ich auf dem Weg nach Kapernaum, die himmlische Heimat, wo Jesus Christus als himmlischer Architekt Wohnungen baut. Das ist so ermutigend, wenn man das sagen kann.
Durch herrliche Auen so blühend und Licht bahnt Gott seinen Kindern den Weg. Wo das Wasser erfrischt, dem Anmut es gebricht, bahnt Gott seinen Kindern den Weg. Er führt durch Wasser, durch tiefe Flut, führt dich durch Feuer, er macht alles gut. In Not und Trübsal gibt er dir Mut. In Nacht und Grauen ist er deine Hut. Oft über die Höhen, wo die Sonne uns lacht, bahnt Gott seinen Kindern den Weg. Doch oft auch durchs Tal, durch die dunkelste Nacht, bahnt Gott seinen Kindern den Weg. Er führt durch Wasser, durch tiefe Flut, führt dich durch Feuer, er macht alles gut. In Not und Trübsal gibt er dir Mut. In Nacht und Grauen ist er deine Hut.
Zurück zu Johannes 6, Vers 16, wo wir ganz klar sehen, Gemeinde Jesu auf der letzten Wegstrecke. Was bedeutet das? Was erwartet uns? Was erwartet uns? Wir fragen uns jetzt Folgendes: Was geschah unmittelbar, bevor die Jünger mit dem Boot in die dunkle Nacht hinausruderten? Was geschah? Weiß es jemand? Speisung der 5000. Chronologisch kann man das genau erkennen. Das ist das Ereignis, was knapp davor sich ereignete, was sich abspielte, bevor die Jünger in das Schiff gingen, in diese Unsicherheit hineinruderten. Das ist sehr interessant. Schauen Sie, benutzen Sie Ihre Fantasie, ja? Die Speisung der 5000. Da befanden sich die Jünger inmitten von tausenden Menschen. Das waren ja nicht nur 5000 Männer. Die werden ja nur genannt, die Männer. Aber da waren doch sicher auch noch vielleicht 5000 Frauen, vielleicht 10.000 Kinder. Vielleicht waren das 20.000 Menschen, die da saßen. Und wer darf da zwischen diesen Reihen hindurchgehen und Brot und Fisch austeilen? Wer? Die Jünger Jesu. Und jetzt plötzlich werden sie aus dieser Masse herausgeholt, um allein in einem Boot, nur noch sie, ohne die Masse, in die dunkle Nacht hinauszurudern. Das ist ein Hinweis auf die Situation der Gemeinde Jesu Christi der Endzeit. Glauben Sie mir. Der Herr beginnt in den Gläubigen zu arbeiten, sie zuzubereiten auf sein Kommen. Glauben Sie mir, das findet heute statt. Wie bereitet er uns zu? Wissen Sie, er nimmt uns heraus aus was? Er nimmt uns heraus aus der christlichen Masse um ganz persönlich an uns zu arbeiten, an Ihnen und an mir. Warum tut er das? Warum holt er uns heraus aus der Masse? Verstehen Sie, die Jünger Jesu, so mittendrin zwischen tausenden Menschen, alle haben geguckt, die können das so wunderbar jetzt verteilen, ja, Brot und Fisch und so weiter. Und nun kommt Jesus und er nimmt sie einfach weg. Er nimmt sie raus. Er nimmt uns raus heute aus der christlichen Masse. Er fängt an, in dem Einzelnen zu arbeiten, vielleicht wie nie zuvor. Warum? Schauen Sie, ich möchte das jetzt nicht zu negativ formulieren, aber unsere Zeit ist die Zeit von Laodicea. Sie kennen Laodicea, ja? Aber unsere Zeit ist die Zeit von Laodicea. Heilsgeschichtlich leben wir in diesem Zeitabschnitt. Es ist das Zeichen der letzten Stunde. Paulus sagt, 1. Timotheus 4, Vers 1, der Geist sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige vom Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen. Was ist die Verführung der letzten Stunde? Das ist Laodicea. Was war das Problem von Laodicea? Sie sagten, ich bin reich, ich habe genug, ich brauche nichts. Ich bin reich, ich habe ja alles. Das ist ein Kennzeichen unserer Zeit heute. Das ist ein Kennzeichen der Gemeinde Jesu, was man manchmal sieht, ein negatives Kennzeichen. Dass die Gemeinde heute sagt, ja, es geht uns gut. Schaut mal, wie viele Leute kommen, Tausende. Wir haben die Sache im Griff, wir wissen, wie man es macht. Ich bin reich, brauche nichts. Die suggestive Macht der Masse ist gefährlich, muss man ganz nüchtern sein. Ist gefährlich. Es ist schön, wenn viele Kinder Gottes an einem Ort sind, aber es ist für ihr persönliches Leben nicht gesund. Wir haben einen angeborenen Herdentrieb, vielleicht nicht alle, aber viele von uns. Wir fühlen uns wohl in der Masse, ja? Das haben uns einige hier schon mal gesagt. Da haben sie gesagt, wissen Sie, warum wir zu euch kommen? Man kann hier so neutral sein, ja? So unbeobachtet. Man kann kommen und gehen. Das ist gefährlich. Es ist nie Gottes Absicht gewesen, dass wir so quasi als eine große Herde nur wir so beieinander sind und dass wir uns dadurch gegenseitig wärmen. Nein, die Wärme kommt von Jesus persönlich für jedes Einzelne von uns. Mancherorts ist das heute nicht mehr möglich. Der moderne Gläubige kommt nicht mehr zur Ruhe. Sie müssen sich mal die Inserate anschauen, was alles läuft auf dem christlichen Markt. Ich sage es einfach mal so, wir kommen nicht mehr zur Ruhe. Eine Konferenz jagt die andere. Aber man muss da Balance halten. Sie können nicht von einer Konferenz zur anderen gehen. Es gibt Leute, die kommen dann zu uns in die Osterkonferenz. Eine Woche später ist dort eine Konferenz. Dann ist dort eine Konferenz. Immer in der Masse. Das ist gefährlich. Es gibt Gläubige, die fühlen sich nur noch wohl inmitten von Hunderten, Tausenden Mitchristen. Das ist sehr tragisch. Innerlich geht es bergab. Wissen Sie, inmitten von tausenden Christen können Sie den Grad Ihres eigenen geistlichen Lebens nicht mehr feststellen. Glauben Sie mir, Sie werden nicht mehr feststellen können, wie ist es um mich persönlich bestellt? Wie geht es mir überhaupt? Warum? Sie sind in der Masse. Sie sind da mit anderen. Und man hat das herrliche Gefühl, Christen untereinander und das Kreuz im Herzen ist manchmal weg. Unter dem Masseneffekt ist das Persönliche weg. Ich denke, das ist unter anderem die Not heute. Man meint, man hat alles. In Wirklichkeit hat man nichts. Laodicea war wahrscheinlich sehr gut organisiert. Sie hatten viele Aktivitäten, aber es war nichts da. Heute sind mancherorts die Christen perfekt organisiert, aber es ist kein Organismus da, kein einheitliches Gefüge, kein gegliedertes Ganzes in Christus. Ich möchte uns einfach hier wirklich diese Warnung ans Herz legen. Ich stelle Ihnen mal eine Frage. Warum ist trotz Ihres intensiven geistlichen oder christlichen Lebens keine Freude da? Warum? Aber Leere ist da, Unzufriedenheit und Traurigkeit. Natürlich, wir haben manchmal Traurigkeiten, das kennen wir, ja. Wir haben manchmal ein Gefühl der Leere. Aber warum ist das bei Ihnen vielleicht schon fast eine bleibende Sache, ja? Immer wieder, jeden Tag. Warum haben Sie keine lebendige Verbindung zum Herrn? Ist Ihr Gebetsleben mager? Weil Gott Nein sagt zu einer Nachfolge von eigenen Werken, Aktivitäten. Gott sagt Nein zum Wohlfühlchristentum der Masse. Gott sagt Nein zur Selbstzufriedenheit der Masse heute. Ganze Gemeinden leben darin, uns geht es gut, Laodicea. Gott sagt Nein zu all diesen Organisationen. Auch wir müssen immer wieder fragen, Herr, was ist dein Wille? Denn Jesus Christus wird oft wegorganisiert, weggeplant. Gott sagt Nein. Der Satan freut sich über unsere Aktivitäten. Der freut sich, dass viele Christen auf einem Haufen zusammenkommen. Der freut sich darüber. Der weiß nämlich genau, bei wem es wirklich ins Herz geht und bei wem nicht. Da können Sie gewaltige Konferenzen, wo wirklich was läuft, können Sie besuchen. Und Sie gehen genau gleich nach Hause, wie Sie gekommen sind. Das ist ein Kennzeichen dieser Zeit. Jakobus sagt über den Teufel, du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht daran, die Teufel glauben es auch und zittern, Jakobus 2, Vers 19. Schauen Sie, Satan wird nie unseretwegen zittern, wie viel wir auch tun. Ich glaube nicht, dass der zittert angesichts dieser Riesenkonferenzen, die überall sind. Glaube ich nicht. Aber wissen Sie, wann der Teufel anfängt zu zittern? Wenn Gott im Leben eines Menschen vollkommen zu seinem Recht kommt, dann zittert er. Und das ist, was der Herr heute tun möchte, in meinem Leben, in Ihrem Leben. Er möchte zu seinem Recht kommen. Natürlich segnet er das, wenn Menschen sich aufmachen und sagen, wir versammeln uns in Jesu Namen, eine Konferenz für Christus, natürlich. Und es gibt wirklich gesegnete Städte in Deutschland und in der Schweiz, wo Jesus das Zentrum ist. Aber vergessen Sie nie, es geht ihm in erster Linie um Sie persönlich. Und manchmal muss er uns herausnehmen aus der Masse, aus unseren ganzen Aktivitäten. Wir werden müde von allen christlichen Aktivitäten. Und Jesus nimmt uns raus, um uns ganz neu und persönlich zu begegnen, um persönlichen Umgang zu haben mit uns. Das war auch sein Angebot an Laodicea damals, Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun wird, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wunderbar, ja? Der schmale Weg, nur Jesus und du. Hier, wunderbar, Abendmahl, nur Jesus und sie. Das will er, das will er, das ist sein Bestreben heute, gerade in dieser letzten Zeit, um zum Recht zu kommen in den einzelnen Gläubigen. Er segnet natürlich Versammlungen, er segnet Konferenzen, wo es um seinen Namen geht. Aber er will, dass wir als Einzelne ihm ganz neu zubehören, denn er kommt bald. Und wenn Sie dann mitten in einer Großveranstaltung sitzen und Halleluja rufen und im Herzen tot sind, Sie können sich dasselbe weiter ausmalen. Heute, denke ich, gilt mehr denn je Lukas 9, 23. Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Ich bin überzeugt, es geht dem Herrn heute mehr denn je um den Einzelnen. Natürlich, es geht ihm auch um die Masse. Es geht um die Gemeinde Jesu weltweit. Und er segnet Veranstaltungen, wo er das Zentrum ist. Aber er will den Einzelnen zubereiten. Und wie tut er das? Er holt uns aus der Masse heraus. Er fängt an, zu uns zu reden, zu uns zu sprechen. Vielleicht auf einem Weg der Anfechtung, einem Weg der Probleme. Das haben ja die Jünger erlebt. Schauen Sie, vorher, inmitten von tausenden Menschen, sie dürfen Brote verteilen, Fische verteilen. Die Menschen haben sie angeschaut. Die Menschen haben gesagt, schaut, das sind jetzt die Jünger Jesu. Schaut, die dürfen das verteilen. Und nun plötzlich schickt sie der Herr auf den See Genezareth. Er muss an ihnen persönlich arbeiten. Er muss ein Werk verrichten an ihnen. Er kann das nicht in der Masse. Sie müssen raus. Und sie müssen ins Schiff. Und sie müssen auf diesen unsicheren See. Und sie kommen in die Probleme. Jesus will es. Arbeit an den Einzelnen. Der Herr arbeitet in diesem Moment an ihnen und an mir. Ja? Und viele von uns sagen nein. Denn das, was ihnen jetzt im Moment nicht passt, was sie schon wegbeten wollte, aber sie ist immer noch da. Das ist vielleicht ihr See, Genezareth. Ja? Das ist das Schiff, worin sie sitzen. Das ist die Unsicherheit, in der sie sich momentan bewegen. Das sind ihre spezifischen Anfechtungen. Aber wissen Sie was? Das ist nur deshalb da, weil Jesus Interesse hat an ihnen. Er hat Interesse an ihnen persönlich. Er möchte, dass er voll zum Recht kommt in ihrem Leben. Und manchmal muss er uns da einen Weg führen, der nicht einfach ist. Aber Gott hat die besten Absichten. Er holt sie aus der Masse heraus. Das heißt, er führt sie vielleicht einen ganz einsamen Weg. Er führt sie einen Weg der Schwierigkeiten. Er führt sie einen Weg, den sie nie selbst erwählt hätten. Die Jünger damals, was denken Sie? Gingen sie freiwillig ins Schiff oder wurden sie gezwungen? Wer weiß es? Sie wurden gezwungen. Durch wen? Durch Jesus. Das lesen wir, Parallelstelle, Matthäus 14, 22. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis dass er das Volk gehen ließe. Ja, also hier wird Bezug genommen auf die Speisung der 5000. Das ist soeben noch geschehen. Die Jünger sind da. Sie sind der Mittelpunkt. Sie sind inmitten der Masse. Sie dürfen das Brot verteilen, den Fisch. Und jetzt, was geschieht? Jesus treibt sie weg aus der Masse. Wohin? Ins Schiff. Wohin? Auf den See. Unsicherheit. Wellengang war da. Dunkelheit und so weiter. Jesus hat sie hineingetrieben. Und die Jünger gingen. Ich möchte Ihnen es ans Herz legen. Das, was jetzt in diesem Moment Ihr Herz bedrückt, was da ist, vielleicht ist es das Schiff, in dem Sie sitzen. Das ist die Unsicherheit der Nacht aus dem See Genezareth. Das ist der Weg, auf dem Jesus Sie zubereitet. Der Weg, auf dem Sie nach Kapernaum gehen. Verstehen Sie? Gerade auf diesem Weg. Sagen Sie doch ja zu Jesus, auch wenn es alles sehr schwer ist. Nochmals, ich habe schon gesagt, wenn Jesus das tut, hat er Interesse an uns. Wenn er das nicht tut mit uns, dann müssen wir uns fragen, Herr, bin ich überhaupt bekehrt? Ist das überhaupt mit mir in Ordnung? Warum habe ich keine Probleme? Fragen Sie sich mal, wenn Sie keine Probleme haben, warum? Es ist viel schlimmer, keine Probleme zu haben, als Probleme zu haben. Glauben Sie mir, als Kind Gottes. Vielleicht finden Sie den Weg, den Sie momentan gehen, deshalb so schwer, weil Sie das Gefühl haben, Sie sind ganz allein. Manchmal sagen Sie sogar, wo ist dann Jesus? Tja, Moment mal, die Jünger damals auf dem See, die wähnten sich auch ganz alleine. Wo war Jesus, als die Jünger auf dem Schiff waren? Wissen Sie es? Währenddem die Jünger sich abrackerten in diesem Schiff, war Jesus auf dem Berg. Matthäus 14, 23, Parallelstelle von Johannes 6, 16. Als er das Volk hatte gehen lassen, Jesus hat die Tausenden entlassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Aber während dieser ganzen Zeit waren seine Jünger bereits auf dem See. Was denken Sie, was die gedacht haben? Die haben wohl gesagt, was ist denn jetzt los? Soeben waren wir im Mittelpunkt. Wir waren mit Jesus inmitten der Tausenden. Gemeinde Jesu, ja, wunderbar. Und jetzt sind wir so ganz allein auf dem See Genezareth. Was ist denn jetzt los? Und die Antwort lautet, und das ist eben die prophetische Botschaft dieser Stelle, der Herr bereitet sie zu, die Jünger damals, der Herr bereitet uns zu. Sie fragen sich vielleicht auch, warum muss ich das alles durchmachen? Warum muss ich diesen Weg gehen? Wie muss das weitergehen? Der Herr bereitet sie zu. Er hat sie aus der Masse herausgenommen. Sie sind vielleicht auf einem einsamen Weg. Aber auf diesem Weg sind sie erstens Richtung Kapernaum, das Ziel, und zweitens, auf diesem Weg bereitet der Herr sie zu, damit sie gereinigt, zubereitet, ankommen in Kapernaum. Ja, noch ganz kurz einen Punkt. Jesus betet auf dem Berg. Die Jünger rudern auf dem See. Was denken Sie, was Jesus gebetet hat? Wir wissen es nicht. Aber wir können annehmen, dass er sich mit ihnen beschäftigt hat, den Jüngern. Dass er damals für sie betete. Er hat ja gebetet für zum Beispiel einen Petrus. Er hat doch zu Petrus gesagt, an einer anderen Begebenheit, Simon, Simon, Satan hat begehrt, euch zu sichten. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Er hat gebetet. Und wenn wir jetzt mal die Frage stellen, darüber haben wir hier schon gesprochen, die Frage, ja, was tut dann Jesus überhaupt jetzt in dieser Zeit, währenddem wir hier auf Erden sind? Und er im Himmel, was ist unter anderem seine Beschäftigung? Also erstens, er hat gesagt, er baut Wohnungen. Er ist damit beschäftigt, Wohnungen zu bauen. Ja? Aber was tut er jetzt ganz spezifisch für uns? Für uns, die wir hier auf Erden, auf dem See Genezareth sind, in diesem Schiff, in dieser Dunkelheit, manchmal diesen Ängsten, diesen Zweifeln. Herr, wo bist du jetzt? Was tust du jetzt für mich? Wissen Sie, da gibt es eine ganz herrliche Antwort. Er betet. Für wen? Für Sie. Für Sie, für seine rudernden Jünger, denen es vielleicht im Moment ganz, ganz, ganz mies geht. Er betet für Sie. 1. Johannes 2, Vers 1. Wir haben einen Beistand bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Und dass es hier geht um Fürbitte, Einstehen für die Seinen, lesen Sie in Römer 8, Vers 34. Christus Jesus ist es, der gestorben ist, ja noch mehr, der auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist, der sich für uns verwendet. Er betet für uns. Noch eine Stelle, Hebräer 7, 25. Daher kann er völlig erretten, die durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Wissen Sie, sie sind nicht nur alleine, sie sind nicht alleine, ja. Der Herr ist ohnehin bei ihnen, auch wenn sie ihn nicht sehen und nicht verspüren. Aber vielmehr, er verwendet sich heute, morgen, hat das gestern getan, für sie als Hohepriester. Er bittet für sie vor dem Vater. Er bittet für sie. Ich habe hier über dieses Thema schon mehrmals gesprochen. Ich will mich da nicht wiederholen. Ich sage es Ihnen jetzt einfach als Tatsache. Er betet für sie. Die Jünger waren auf dem See, sie ruderten. Es ging ihnen schlecht, sie hatten wirklich Probleme. Aber ihr Herr war auf dem Berg und betete. Wahrscheinlich für sie. Die Jünger waren auf dem See. Sie hatten Anfechtungen, aber sie hatten ein herrliches Ziel, seine Stadt, wo er wohnte. Das ist meine Botschaft heute für Sie. Gemeinde Jesu auf der letzten Wegstrecke. Es ist eine böse Zeit, in der wir leben. Es ist eine schwierige Zeit. Es ist eine Zeit von Unsicherheit, auch für die Christen. Aber auf diesem Weg sind sie auf dem Weg nach Kapernaum. Und währenddem sie auf diesem Weg sind, betet ständig einer für sie, Jesus. Das müssen sie mitnehmen, ganz persönlich für ihr Leben. Und wenn sie drüben angekommen sind, sind sie bei ihm. Was wollen sie mehr? Ja, in dieser Zeit, jetzt ist es vielleicht noch schwer, aber wissen Sie, wenn wir in der Tiefe sind, dann kann man in der Tiefe manchmal viel mehr lernen, als wenn wir immer auf Taboshöhen wandeln dürften. Wenn Sie die Psalmen lesen, David sagt so oft, dass er aus der Tiefe heraus hat er vieles erfasst, was er nie erfasst hatte. Zum Beispiel Psalm 130, Vers 1. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Der Mann war angefochten. Jetzt hören Sie mal ganz gut zu, ja? Das geht ganz schnell. Was der Mann alles lernt in der Tiefe? Sündenerkenntnis. Das ist Vers 3. Hat er gelernt. Psalm 130, Vers 3. Vergebung wurde ihm wieder ganz neu. Vers 4. Harren hat er gelernt in der Tiefe. Ich harre des Herrn. Vers 5 und 6. Das Wort hat er ganz neu schätzen gelernt in der Tiefe. Vers 5. Ich harre auf sein Wort. Hoffnung wurde ganz neu für ihn zu einem Lichtpunkt. Vers 7. Israel hoffe auf den Herrn. Gnade hat er ganz neu erfasst in der Tiefe. Auch Vers 7. Beim Herrn ist die Gnade. Und Erlösung, Erlösung. Geschmeckt, was es ist, Erlösung zu bekommen vom Herrn. Vers 7 und 8. Also, das hat er alles gelernt in der Tiefe. Der Psalm fängt an, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Ich lade Sie ein, widerstreben Sie diesen Dingen nicht mehr, die Ihnen jetzt im Moment nicht gefallen. Sagen Sie ja zu diesem Weg. Es dient Ihnen zum Besten. Und Jesus betet für Sie. Und das Ziel ist Capernaum. Amen.
Schwachen Glauben dann, könnt ihr's immer nicht verstehen. Wie viel Wunder hab ich schon getan, die ihr selber habt gesehen. Glaubet an mich nur fest alle Zeit, glaubet auch in der Not. Bin ich doch zum Helfen gern bereit, immer wo Gefahr euch droht.
Wo ist nun euer Glaube? Ach, wie ist er so klein?
Sie hörten soeben eine Botschaft von Marcel Malgo mit dem Thema Gemeinde Jesu auf der letzten Wegstrecke, Teil 1. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!